Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt gerade hier bist, Herr, dass du in jedem einzelnen Wohnzimmer präsent bist, Herr. Wir danken dir, dass wir zusammen Weihnachten feiern dürfen. Wir danken dir, dass wir durch deinen Geist verbunden sind, Herr, auch wenn wir räumlich voneinander getrennt sind. Und Jesus, wir wollen dich einladen, dass du uns heute wirklich ein Bild vor Augen malst, Herr, warum du wirklich gekommen bist, Herr, was dieser tiefe Sinn von Weihnachten ist und wie revolutionär diese Botschaft ist, die hinter Weihnachten steht. Wir preisen dich heute an diesem Tag und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dir nicht zu schade warst, Herr, sondern dass du als Kind in der Krippe gekommen bist, Herr. Wir geben dir alle Ehre an diesem Tag, Herr, und wir preisen dich. In Jesu Namen beten wir. Amen. Okay, ich würde gerne einsteigen mit einem Psalm, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist für eine Weihnachtspredigt. Und zwar ist das Psalm 110, Vers 1, ein Psalm, der im Neuen Testament sehr, sehr viel, wenn nicht sogar am meisten zitiert worden ist. Ich lese ihn uns einmal vor und dann gehen wir von da aus weiter. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Okay, wie gesagt, nicht ganz der typische Vers, den man an Heiligabend liest. Ich will uns ganz kurz vor Augen führen, was David dort letztendlich sagt. Er sagt, der Herr sagt zu meinem Herrn. Also am Ende des Tages im Urtext steht da drin, Gott Yahweh spricht zu Gott Adonai, der Vater spricht zum Sohn. Und David hat hier eine Vision dieses dreieinigen Gottes, der sich in der Gestalt des Vaters und des Sohnes zeigt. Und Jesus selbst, er benutzt diesen Text, um die Pharisäer auszuhebeln. Er sagt letztendlich auf die Frage hin, der fragt sie, hey, was denkt ihr eigentlich, wer ist der Messias, wie wird er sein? Und sie sagen, ja, der Sohn Davids. Und er haut ihnen diesen Vers aus dem Alten Testament um die Ohren und er sagt, hey, wie kann David sagen, der Herr sagt zu meinem Herrn? Und er wird die Feinde unter meine Füße legen. Und wisst ihr, es ist so, Jesus sagt letztendlich, hey, ich bin der Vorfahre, ich bin vor David und ich bin nach David. Ja, ich bin der Messias. Und er bringt es hier letztendlich auf den Punkt mit einem Vers aus dem Alten Testament. Warum erzähle ich das überhaupt? Was hat das überhaupt mit Weihnachten zu tun? Wisst ihr, Jesus stellt sich selbst hier ein Stück weit vor. Er stellt sich selbst vor und er stellt seinen Anspruch vor. Er stellt seine, wir würden heutzutage sagen, seine Vision vor, sein, warum er überhaupt angetreten ist. Das stellt er hier vor. Und er sagt letztendlich, hey, ich werde ein weltumspannendes Reich bauen. Ja, mit dem Ziel sogar, alle Feinde, die ich habe, unter meine Füße gelegt zu bekommen. Und wisst ihr was? Dann entwickelt er eine Strategie, die so dermaßen upside down ist, die so dermaßen anders ist als das, was du dir wahrscheinlich jetzt gerade, wenn ich dich fragen würde, hey, wie würdest du da rangehen, so eine Weltherrschaft aufzurichten? Ja, da würdest du wahrscheinlich so die eine oder andere Idee haben. Und wisst ihr, Jesus, der setzt dann an und beginnt das praktisch umzusetzen, diese Vision, in einer Art und Weise, auf die wir noch nicht mal im Traum gekommen wären. Und wisst ihr, um das nochmal auszuführen, Jesus, sein Anspruch ist nichts weniger, als dieses weltumspannende Reich zu bauen. Ein Reich, das durch alle Generationen, durch alle Zeiten hinweg, durch alle sozialen Schichten bis an die Enden der Erde in jeder Ethnie der Welt Einfluss ausübt und auch den größten Einfluss eigentlich ausüben sollte. Und dabei findet er sich in den schwierigsten Bedingungen wieder. Er kommt in eine komplett ihm feindliche Umgebung, in eine Umgebung, wo er selber Verlust erlebt, wo er selber Ungerechtigkeit erlebt, wo er selber Leid erlebt, wo er selber verraten wird, wo er alles letztendlich verliert. Ich habe schon gesagt, denk dich mal rein, in diesem Setting, ja, in diesen Parametern, mit diesem Anspruch, den Jesus selber hat, wie würdest du daran gehen? Ja, wie würdest du das machen? Wie würdest du sagen, ja, die Weltherrschaft mit den Feinden als Fußschemel, ja, wie kann man sowas machen? Und das, wisst ihr, wir erleben das ja auch häufig in unserem Leben. Wir erfassen einen Plan oder wir haben eine Vision. Wir wissen vielleicht auch ein Stück weit, ja, vielleicht bringe ich auch ein Stück weit die Kompetenz mit. Und dann kommt Gegenwind. Wie reagieren wir? Weißt du, das beginnt oftmals bei ganz einfachen Dingen, bei deiner Meinung, die du vielleicht vertrittst. Wie vertrittst du deine Meinung? Wie setzt du sie durch? Das geht weiter bei Konflikten und bei Verleumdungen, die du vielleicht oder Verletzungen, die du vielleicht im Laufe deines Lebens erlebt hast. Und es findet seinen Höhepunkt oftmals dann darin, wie du damit umgehst, wenn Menschen sich offen gegen dich stellen und dir vielleicht Ungerechtigkeit zufügen. Wie würdest du dich verhalten? In der Situation findet sich Jesus letztendlich wieder. Und er beginnt seine Herrschaft, seine Weltherrschaft, dieses die ganze Welt umspannende Reich, das den größten Einfluss in dieser Welt ausüben soll. Er beginnt es ja, als ein Kind in einer Krippe, als ein Kind in einem stinkenden Stall, als Sohn eines Zimmermannes, als Wanderprediger, als jemand, der große Teile seines Lebens ohne festen Wohnsitz unterwegs war, ja, verzichtend auf militärische Stärke, verzichtend auf eine Position in einem bekannten Palast, verzichtend auf seine menschliche Begabung, verzichtend auf Beziehungen, die er sich vielleicht zunutze machen könnte. Wisst ihr, Jesus, der hat sich nicht selbst stark gemacht, um dieses Ziel, diesen Anspruch, den er ganz klar formuliert, umzusetzen. Sondern er hat einfach ich würde sagen, den dritten Weg gewählt. Ja? Er hat den Weg des Vaters gewählt. Er hat den Weg gewählt, den Willen des Vaters umzusetzen, das Herz des Vaters zu offenbaren. Er hat den Weg gewählt, den Namen des Vaters groß zu machen. Und er demonstriert damit die größte Liebe im Universum, indem er sogar bis dahin geht, dass er seine Feinde liebt. Und ihr Lieben, das ist der Weg und die Strategie gewesen, wie Jesus diesen Anspruch ja, umgesetzt hat. Und deswegen heißt diese Message auch heute an Weihnachten, deswegen heißt sie auch superlative Liebe, die größte Macht oder die größte Gewalt im Universum. Eben weil Jesus genau so gelebt hat. Eben weil Jesus genau in dieser Art und Weise an diesen Anspruch rangegangen ist. Ja, genau deswegen hat er jetzt diesen Platz eingenommen, von dem David gesprochen hat. Ja, wo er sitzt zur Rechten des Vaters, wo alle seine Feinde unter seinem Fußschemel liegen. Er ist jetzt das Kind, das in der Krippe geboren worden ist und das Lamm, das auf dem Thron sitzt. Und ich möchte uns heute, weil wir sind ja hier zum Teil größtenteils als Gemeindegründung unterwegs und auch ein bisschen unter uns unterwegs. Deswegen, ich möchte ganz gerne heute versuchen, auch nicht mehr allzu lange, aber noch einen Moment, uns daran zu erinnern und uns auch ein Stück weit daran anzunähern, wie Jesus das gemacht hat. Und uns auch vielleicht ein Stück weit zu ermahnen, dass wir gerade auch in den Situationen, in denen wir sind, diese Art und Weise, wie Jesus diesen Anspruch umgesetzt hat, wirklich auch uns zu eigen zu machen. Und zwar möchte ich uns dafür Philipper 2, die Verse 5 bis 11 vorlesen. Ganz bekannte Verse, aber sie sprechen so in die Mitte dessen, wie Jesus das gemacht hat. Seid so unter euch gesinnt, wie es in der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott ist Mensch geworden an Weihnachten. Theologen nennen das die Fleischwerdung oder auch die Inkarnation. Darüber möchte ich einen Moment nachdenken. Ja? Wenn Gott Mensch wird, was bedeutet das eigentlich? Ja, das bedeutet, dass er nicht nur die Gestalt seiner Geschöpfe annimmt, sondern ja, die sich auch ihm gegenüber als feindlich herausgestellt haben, sondern er macht sich auch total verletzlich und begibt sich unter die Hand seiner Feinde. Ja, Jesus ist tatsächlich 100%ig Mensch gewesen. 100%ig. Er verzichtet ganz bewusst auf alle Göttlichkeit. Er verzichtet ganz bewusst auf die Macht, die damit einhergeht. Er akzeptiert freiwillig, ihr Lieben, jede menschliche Begrenzung. Und er stellt sich damit mit uns ganz ganz eindeutig auf eine Stufe. Er empfindet alle Emotionen, die du und ich haben. Er empfindet jede menschliche Situation nach oder erlebt sie teilweise, die wir auch erleben, sagt die Bibel zumindest, und kann deswegen mit uns auch wirklich sympathisieren. Und gleichzeitig da drin ist er 100%ig Gott. Er hört nicht auf, Gott zu sein, aber er verzichtet bewusst auf alle Features, die das Gottsein so mit sich bringt, und zeigt uns genau da drin und dadurch dann einen Weg, wie wahres Leben wirklich funktioniert. Und wisst ihr, in dieser Fleischwerdung Gottes, ja, da drin wird die Liebe Gottes, wie ich finde, wie in wenigen Dingen, auch natürlich gibt es auch andere Beispiele, aber sie wird so deutlich da drin. Und Paulus, er sagt uns hier in diesem Vers im Philipperbrief, er sagt uns, hey, wir sollen genauso wie Jesus sich entschieden hat, Mensch zu werden, ja, sich mit uns auf eine Stufe zu stellen und auch unter uns zu stellen. Ja, er sagt, wir sollen so miteinander umgehen. Nicht nur als Christen, sondern auch in der Welt, ihr Lieben. Ja, auch mit unseren Feinden. Eben nicht auf unsere Position oder unser Recht zu bestehen oder unsere eigene Stärke, unsere Agenda durchzudrücken und so weiter, sondern wie Jesus mit der Menschheit umgegangen ist, miteinander umgehen. Und weißt du, auch da, ganz ehrlich, uns fällt es doch oftmals schon so schwer, anderen Menschen nur mal zuzuhören. Wem geht das so? Ja, wir lieben es doch einfach von uns zu erzählen, oder? Ja, wir lieben es doch einfach, das ist auch richtig und gut, versteh mich nicht falsch, ja. Aber weißt du, wie oft reden wir und hören weniger zu? Wie oft ist es so, dass wir einen Eindruck von einem Menschen haben und ihn in eine Schublade gesteckt haben und eben irgendwie die Person eher von oben heraus betrachten und dadurch irgendwie Mauern aufgebaut haben? Wie ist es, wenn wir einen Menschen haben, der uns gegen den Strich geht? Ja, wie gehen wir damit um? Oder sind wir vielleicht auch manchmal, vielleicht jetzt auch über die Weihnachtstage als kleine Anregung, sind wir vielleicht auch manchmal bereit, unser Recht oder unseren Plan, den wir gefasst haben jetzt für die Situation, die uns vor Augen liegt, oder unser Privileg oder manchmal auch unseren Komfort aufzugeben in kleinen Dingen, ja, für das Wohl unseres Mitmenschen? Ganz ehrlich, als ich darüber nachgedacht habe, das hat alles was mit, das schwingt in dieser Fleischwerdung Gottes mit. Und weißt du, ganz ehrlich, ich habe schon gedacht, in diesen einzelnen Punkten, die ich gerade genannt habe, da fällt mir das schon so schwer. Ja, da fällt mir das schon so schwer. Weiß nicht, setz vielleicht ein, was dir schwer fällt, aber da wird nur deutlich, ja, kein Mensch würde jemals auf die Idee kommen, so an diese Vision, die Gott formuliert, heranzugehen. Niemals. Kein Mensch würde so daran gehen, ja, sich bewusst in die Hände seiner Feinde zu geben. Ihr Lieben, das ist, und deswegen ist Gott Gott. Das ist die superlative Liebe, das ist die größte Macht im Universum. Eigentlich müsste jetzt so ein Selah-Moment kommen, so. Weißt du? Weil das lässt einen eigentlich nur ehrfürchtig staunen. Wir sind Nachfolger von Jesus. Hey, wir sind die meisten von euch, die jetzt, ich glaube, alle, die ich gesehen habe, zumindest, die ich zumindest kenne von euch, die haben ihr Leben an einem Punkt in ihrem Leben Jesus gegeben und die sind mit Jesus unterwegs. Das heißt, wir sind der Bibel nach auch seine Nachfolger, seine Jünger. Und Jesus sagt ganz bewusst, hey, wir stehen nicht über ihm als unseren Meister. Ja, ein Diener steht nicht über seinem Meister. Und wenn Jesus eben sogar seine Feinde geliebt hat, radikal geliebt hat, dass er Ungerechtigkeit ertrug, dass er Schmerzen ertrug, ja, dass er Anfeindungen ertrug und sogar sein Leben gegeben hat. Ihr Lieben, wie viel mehr sind wir als Christen aufgefordert, gerade in dieser Zeit, so miteinander, mit den Menschen in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde umzugehen. Wie gesagt, wir sind ja hier unter uns. Ich möchte uns noch ein paar ermahnende Worte mitgeben. Aus dem Lukas-Evangelium, aus Kapitel 6, Verse 31 bis 36. Ihr kriegt die auch auf dem Screen. Und das sind Verse von Jesus direkt an uns. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Ja, das ist noch nett. Da haben wir noch was von, okay? Das ist die goldene Regel. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch lieben? Jetzt geht's los. Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man von Gott nichts zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und Freunde, Wisst ihr, manchmal fällt uns das schwer, da ein praktisches Beispiel für zu haben. Hey, wie kann das denn aussehen? Wie kann das aussehen? Jesus spricht von Feindesliebe. Haben wir überhaupt Feinde? Wie kann das aussehen? Und ich habe uns ein radikales Beispiel mitgebracht aus der Zeit des Kommunismus. Ich möchte es kurz vorlesen, weil auch wenn das vielleicht nicht gerade eine Weihnachtsgeschichte ist, so zeigt es uns aber genau, wie diese Liebe, diese radikale Liebe, die Jesus uns offenbart hat, wie sie wirklich aussehen kann. Und deswegen lese ich euch kurz eine Geschichte vor von Richard Wurmbrand aus der Zeit des Kommunismus hinter dem Eisernen Vorhang in Rumänien. Richard Wurmbrand berichtet Folgendes von einem Mitgefangenen. Er war ein Pastor und hieß Dimitri. Die Wärter schlugen mit einem Hammer auf seine Wirbelsäule ein. Als sie eine bestimmte Stelle trafen, wurde er gelähmt. Er konnte nur noch seinen Hals bewegen, sonst nichts. Sie können sich vorstellen, was für eine große Tragödie das ist. Wenn Sie in einem Spital oder daheim sind, haben Sie wenigstens eine Frau, eine Mutter oder eine Schwester, die sich um Sie kümmert. Aber wie sollten wir ihn im Gefängnis pflegen? Es gab kein fließendes Wasser in der Zelle, um ihn zu waschen. Es gab keine Bettwäsche, die wir wechseln konnten. Er lag da in seinem Schmutz. Er konnte noch nicht einmal seine Hand ausstrecken, um einen Becher Wasser zum Munde zu führen. Die anderen Insassen, die laufen und arbeiten konnten, mussten draußen Zwangsarbeit verrichten. Sie kamen erst am Abend zurück und so lange musste er auf seinen Becher Wasser warten. So lag er einige Jahre im Gefängnis. Es war die Hölle auf Erden. Schließlich wurde Dimitri entlassen. Er war wieder bei seiner Familie und seinen Freunden. Kein Arzt konnte ihm helfen. Aber jetzt hatte er liebevolle Hände, die ihn pflegten. Aber immer noch konnte er weder Hand noch Fuß bewegen. Eines Tages klopfte jemand an seine Tür. Es war der Kommunist, der ihn zum Krüppel geschlagen hatte. Er sagte, »Mein Herr, glauben Sie nicht, dass ich gekommen bin, um Sie um Vergebung zu bitten. Es gibt keine Vergebung für das, was ich getan habe, weder auf Erden noch im Himmel. Sie sind nicht der Einzige, den ich so gefoltert habe. Sie können mir nicht vergeben. Nein, niemand kann mir vergeben, noch nicht einmal Gott. Mein Verbrechen ist zu groß. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, wie leid es mir tut, was ich getan habe. Von hier will ich dann fortgehen und mich erhängen. Das ist alles.« Er wendete sich zum Gehen. Da sagte der gelähmte Bruder Dimitri zu ihm, »Mein Herr, in all den Jahren habe ich niemals so sehr bedauert, meine Arme nicht bewegen zu können wie heute. Ich würde sie so gerne ausstrecken und sie umarmen. Seit Jahren habe ich für sie Tag um Tag gebetet. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Ihnen ist vergeben.« Ihr Lieben, das ist das Ziel. Das ist das, was Nachfolger von Jesus tun. Das ist das, wie wir Jesu Liebe radikal dieser Welt vor Augen führen. Und manchmal hilft uns so ein Beispiel, weil es uns auch ein Bild davon malt, was auch Jesus von uns, ich will nicht sagen verlangt, aber was er uns modelliert hat und was auch unser Ziel vielleicht auch ein Stück weit sein kann. Wisst ihr, in dieser Liebe versöhnen wir die Welt mit Gott. Wie schön ist das? Und wisst ihr, in diesen Tagen ist mir ein Bild vor Augen. Darüber habe ich letzten Sonntag auch gepredigt, aber ich möchte es nochmal hier skizzieren, weil das passt total gut. Und zwar ist es ein Bild, das in diesen ganzen Rahmen reinpasst. Weißt du, stell dir mal vor, alles Leid, alle Ungerechtigkeit, alle Verletzungen, alle Konflikte, die du in deinem Leben erfahren hast, das sind so wie Wellen, wie so Wasserwellen, die auf dich zurollen. Ja, auf dem Meer kommen, wir sind ja Wellen und die kommen immer wieder, so ist das ungefähr auch mit Konflikten in unserem Leben. Die treten einfach immer wieder auf, ja, Verletzungen und so weiter. Die Frage ist, wie reagieren wir auf diese Konflikte? Wie hätte Jesus darauf reagiert? Und weißt du, ich glaube, diese zwei Möglichkeiten ist, die eine ist, ja, du reagierst, indem du ein Fels bist. Ja, du machst dich hart. Du bäumst dich gegen diese Kraft des Wassers auf und stellst dich ihr entgegen. Und weißt du, wir wissen alle, was die Macht der Wellen, ja, des Wassers, des Meeres mit so einem Felsen macht. Über die Zeit wird er ausgehöhlt und dann irgendwann kracht er in sich zusammen. Und weißt du, die zweite Alternative, wie wir damit umgehen können, das möchte ich uns heute vor Augen führen, ist ein Sandstrand zu sein. Ja, ich liebe Strände, aber weißt du, so ein Sandstrand, ja, der hat die Fähigkeit, die heftigste Welle, und ich habe in meinem Leben ein paar heftige Wellen, besonders auch in Indien, erlebt. Ja, die heftigste Welle, die Kraft der heftigsten Welle, die läuft sich an so einem Sandstrand einfach aus. Und wisst ihr, genau so hat sich Jesus verhalten. Er hat die Anfeindungen, Verleumdungen, alles, was die Feinde ihm entgegengebracht haben, er hat es einfach ertragen. Und dadurch, dass er es ertragen hat, hat er die Macht des Bösen entwaffnet. Wisst ihr, wir erleben ein besonderes Weihnachten in diesen Tagen, nicht nur, weil Lockdown ist und weil kein Weihnachtsmarkt ist und weil wir uns nicht in unserer Kirche treffen können und so weiter, wir sind physisch voneinander distanziert, bla bla bla. Ihr wisst das alles. Aber wisst ihr was? Wir sehen auch eine Spaltung in der Gesellschaft. Und ich glaube, nirgendwo oder selten zu unserer Lebzeit gab es eine größere Spaltung unter uns Menschen als heutzutage. Und wisst ihr, mir ist so dieses Bild von Jesus so vor Augen in dieser Zeit. Seine Liebe gegenüber Menschen, die war nicht abhängig davon, was die Menschen ihm entgegengebracht haben. Überhaupt gar nicht. Sondern er war dieser Sandstrand. Ja, und die Menschen konnten alles über ihn rüberschütten und es hat sich einfach an ihm ausgelaufen. Ja, und die Macht des Bösen hat sich an ihm gesund gestoßen. Meine Frage ist zum Abschluss dieser Predigt, wie konnte er so ein Sandstrand sein? Wie hat er das geschafft? Er war ja auch Mensch. wie hat er das gemacht? Wie konnten Generationen von Christen, verfolgten Christen durch alle Zeiten hindurch ihre Feinde lieben und uns als Vorbilder vorausgehen? Wie funktionierte das? Ich glaube, es gibt ein Geheimnis, es ist ein offenes Geheimnis, und zwar Jesus ruhte in der Liebe des Vaters. Diese Liebe des Vaters, die war realer für ihn, die war abrufbarer für ihn, die war greifbarer für ihn, ja, und realer für ihn als das, was diese sichtbare Welt ihm entgegenwerfen konnte. Und wisst ihr, dadurch, dass das für ihn realer war, dass Gott, der Vater, ihn liebt, dass er mit ihm ist. Ja, Jesus hat den Begriff Vater massiv geprägt. Ja, das hat ihn unabhängig gemacht von allem, was ihm in der Welt entgegengeschwappt ist. Und ich glaube und wünsche uns heute an diesem Weihnachtsfest, dass wir, so wie Jesus und so wie so viele Generationen von Christen vor uns, ja, dass wir diese Liebe des Vaters ganz besonders wahrnehmen, diese Liebe zu dir und zu mir, und dass sie die Angst austreibt. Weißt du, wir werden Felsen, wir werden hart, wenn wir Angst haben, wenn wir Angst haben vor Verletzungen, wenn wir Angst haben vor Konflikten, wenn wir Angst haben, wieder enttäuscht zu werden. Ja, das lässt uns hart werden, wie so ein Fels. Das wollen wir oftmals nicht, aber es ist einfach so, es passiert einfach so. Und ich möchte dir heute zurufen, zum Abschluss dieser Predigt, fürchte dich nicht, so wie der Engel zugerufen hat. Ja, fürchte dich nicht. Werd wieder weich in der Gegenwart der bedingungslosen Liebe und werde zu diesem Sandstrand für die Menschen um dich herum und ja, werde dadurch ein Stück weit wirklich Botschafter der Versöhnung, so wie Jesus uns das vorgelebt hat. Das kriegen wir nicht aus uns selbst heraus hin, aber ich wünsche uns gerade zu diesem Weihnachtsfest, dass wir entwaffnende Liebe leben können. Gerade bei Menschen, die vielleicht uns mit einer anderen Meinung begegnen, die uns vielleicht entgegentreten, die anders sind als wir und die vielleicht auch Verletzungen in unser Leben einführen. Und dafür möchte ich beten. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der dieser Weihnachtsbotschaft zugehört hat. Und ich bete jetzt darum, Herr, dass deine Liebe, Herr, ganz neu ausgegossen wird in unsere Herzen, weil deine Liebe alle Furcht austreibt, wie dein Wort sagt. Ich bete, dass wir so wie Jesus ein Sandstrahl sein können für Menschen um uns herum, Herr. Und ich bete, dass wir an diesem Weihnachtsfest, Herr, ganz neu eintauchen, Herr, in diese Liebe. Ich danke dir, dass diese Liebe, die du für uns hast, dass sie nicht nur zum Selbstzweck gegeben ist, sondern dass diese Liebe, die du für uns hast, dass sie gegeben ist, Herr, um diese Welt gesund zu lieben, Herr. Und damit möchte ich uns segnen, in Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.